Ich habe ja schon mal erzählt, ich schlafe manchmal schlecht und dann stehe ich so um 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts auf und dann hasst man ja die ganze Welt und denkt immer nur an die Probleme, die man hat. Und um mich dann wieder so aufzuheitern, schaue ich auf YouTube Comedy-Videos. Also es gibt Videos, die ich schaue ich immer, und zwar Videos von Conan O'Brien.
Ah ja.
Mein absoluter Lieblings-Late-Night-Comedian. Und ich glaube, ich habe fast schon alles auf seinem Kanal weggeschaut.
Echt?
Mhm. Und ich habe ein Video jetzt gesehen vor ein paar Nächten, wo ich dachte, das könnte man eigentlich mal hier bei Darwin gefällt das versuchen nachzumachen.
Okay.
Okay, dann bist du also, schon ja, ja, beim Nachmachen bist du schon drin.
Ja, ich bin total dabei. Ich bin überhaupt nicht skeptisch.
Ja, und zwar war Zach Woods da. Zach Woods ist ein Schauspieler und
spielt bei Pepper Woods auch mit, oder?
Der spielt bei Pepper Woods mit, ja. Okay. Und der kommt aus dieser ganzen Impro-Szene und der hat eine Impro-Übung davor gemacht, die bei Groundlings oder UCB oder so machen.
Geil, okay.
Und zwar ist das eine Impro-Übung, wo man sich gegenseitig in die Augen schauen muss. Und dann schreibt man sich an, so wie Mel Gibson in dem Film Ransom, wo es darum geht, dass er seinen Sohn verloren hat, und sagt, give me back my son. Also die Aufgabe ist es, nicht zu lachen.
Oh, scheiße, Christian, das wird schwer. Okay. Das wird hart. Also warte mal, wir müssen sagen, nochmal, die Spielregeln.
Ich würde es gerne auf Deutsch machen eigentlich.
Gib
mir meinen Sohn zurück.
Okay, und abwechselnd?
Abwechselnd und auch, also wir
ich
dürfen...
Kann ja jetzt schon nicht mehr.
Wir dürfen nicht lachen und auch idealerweise mit gesteigerter Intensität. Dass wir einfach immer aufgebrachter werden.
Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich muss jetzt schon so lachen bei der Vorstellung, dass du das sagst.
Ich versuche jetzt, mich wirklich zu konsolidieren. Gib mir meinen Sohn zurück!
Ich dachte, wir steigern uns von der Intensität. Wie willst du das auch steigern?
Das wirst du sehen.
Okay. Gib mir meinen Sohn zurück.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Gib mir meinen Sohn zurück!
Gib mir meinen Sohn zurück!
Gib mir meinen Sohn zurück!
Haben wir nicht eh schon längst verloren? Du hast sofort oder beim ersten Sohn, danach so. Nee. Ich würde ja so gern mal mit dir auf Impro-Theater-Bühne gehen. Ich glaube, das wäre einfach richtig fun. Wir würden uns natürlich übelst blamieren.
Ja.
Wir wären so die dummen Joke-Hasen da. Aber ich glaube, das würde Spaß machen. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Event.
Vielleicht hören uns ja auch Darwinis zu, die in einer Impro-Gruppe sind und die wir mal besuchen könnten.
Wir nennen das dann Darwin on Tour.
Finde ich gut. Darwin on Tour.
Und auf die
Darwin in Gefahr, wie Rabe in Gefahr.
Ja, genau. Geil. Sehr gut.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Hegelhof, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Hof für Darwin gewollt, das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.
Hey, zu Darwin gefällt das. Wir sind Christian Alt und Anna Bühler und erzählen euch jede Woche die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Christian, bist heute dran. Hast du was Geschmeidiges dabei?
Ich habe was Geschmeidiges, aber ich kann dir versprechen, wir werden heute viel lernen. Vor allem. Ja,
lame.
Es ist Montagmorgen, ich bin nicht in die Schule.
Nee,
so bist du.
Wirklich nicht, ja.
Wir werden viel lernen und zwar geht es heute um den Zweiten Weltkrieg.
Halt auch noch so gleich.
Ja, genau, so gleich. Geschichte 10. Klasse.
Ja, aber genau, richtig. Ja. Okay, aber ich bin bereit.
Stell dir vor, es ist der Winter 1940. Es ist bitterkalt. Du lebst im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Witten. Das ist so eine Stadt zwischen Bochum und Dortmund. Der Zweite Weltkrieg läuft jetzt seit einem halben Jahr. Deutsche Truppen sind in Polen und Frankreich eingefallen. Aber du denkst gerade nur an die Kälte. Die Kälte, die kriecht ja wirklich so in jede Faser. Es ist einfach bitter, bitter kalt in diesem Winter. Und jetzt funktioniert auch der Ofen seit Wochen in deiner Wohnung nicht mehr.
Boah.
Denn du hast keine Kohle zu Hause. Alles ist streng rationiert. Dann schaust du aus dem Fenster und plötzlich siehst du so einen riesigen Güterzug vorbeifahren. Und dieser Güterzug ist voll beladen mit Kohle. Das, was du eigentlich bräuchtest, der ist voll damit. Ein Waggon nach dem anderen. Also wenn du jetzt nur eine Handvoll haben könntest, dann wäre dir warm und du müsstest nicht mehr frieren. Aber nein, diese Kohle, die wird dringend gebraucht, denn aus dieser Kohle wird Butter gemacht.
Ist das irgendwie so ein Trendding gerade aus dem Silicon Valley oder so aus California, was gerade rüberschwemmt?
Aus Ruhrgebiet Valley, der neue Trend.
Aus Dortmund City, irgendwie so eine richtig gesunde Butter.
Ja, ich erzähle dir nämlich heute die Geschichte von jemandem, der aus Kohle Butter gemacht hat. Also wirklich aus Kohle.
Kohle, wie wir sie kennen.
Also die schwarze Klumpen Briketts-Kohle, mit dem man den Weber-Grill anmacht.
Ja, da machen wir was, was ich mir aufs Brot schmiere.
Genau, da machen wir Butter draus. Und wenn es nicht absurd genug wäre, dann hat diese Person, um die es heute geht, das auch noch für die Nazis gemacht. Denn der Mensch, der um die es heute geht, der wollte die sogenannte Fettlücke schließen. Es folgt jetzt die Geschichte der Nazi-Butter.
Nice.
Also, wie gesagt, unsere Geschichte spielt im Ruhrgebiet, aber jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Am Anfang der 30er, seit dem Ersten Weltkrieg, sind jetzt ungefähr 15 Jahre vergangen, also 1932, so um den Dreh. Die letzten 15 Jahre waren eine Zeit des wirtschaftlichen Auf und Abs, also Kriegsreparationen mussten gezahlt werden, Hyperinflation, Schwarzer Freitag 1929. Mhm. Es war einfach scheiße, ganz viele Menschen haben ihr Geld verloren und müssen hungern. Und in Deutschland werden in dieser Zeit nicht nur die Nazis immer stärker, sondern auch eine wirtschaftliche Idee, nämlich die Idee der Autarkie. Also alles muss irgendwie selbst aus Deutschland kommen. Mhm. Wir müssen das alles irgendwie selbst hinkriegen. Haben wir auch gerade wieder. Das ist echt eigentlich eine aktuelle Folge. Also diese Idee der Autarkie wird auch immer stärker im Moment wieder. Wir hatten in den letzten Jahren so ein bisschen diese Versorgungsengpässe, wenn es um Medikamente geht, die aus China kommen. Wir hatten diese Maskensachen, wo sie sagen, okay, shit, jetzt haben wir diese wichtigen Wirtschaftsgüter nicht mehr. Und die ganzen Jahre davor hatten wir immer Freihandel als große Ideologie. Und jetzt wird die Idee der Autarkie wieder ein bisschen stärker in den letzten Jahren.
Ja.
Aber dass es den Deutschen so schlecht geht zu dieser Zeit, schieben halt viele oder einige auf den Freihandel und die wollen sich abschotten. Die wollen, dass alles selbst hergestellt wird. Und als die Nazis dann an die Macht kommen, 1933, übernehmen die dieses Projekt und sagen, das ist unsere Wirtschaftsdoktrin. So wollen wir wirtschaften. Mhm. Wir machen jetzt alles selbst. Und natürlich auch alles im Rahmen der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Also, dass du eben nicht mehr angewiesen bist auf irgendwelche Importe, weil du weißt,
Vielleicht muss ich die kaputt machen wieder.
Genau, ja. Es werden ganze Wirtschaftsbereiche ausgemacht, die dringend in Deutschland produziert werden müssen. Und das geht damals sogar, weil es auch krasse Durchbrüche gibt in der Chemie. Also zum Beispiel machen deutsche Chemiker Durchbrüche bei der Suche nach synthetischen Ersatzstoffen. Friedrich Bergius heißt einer, der entwickelt ein Verfahren, um Kohle unter hohem Druck zu Treibstoff für Verbrennungsmotoren zu verflüssigen. Damit kannst du Panzer fahren lassen.
Boah, ich habe noch nie davon gehört, dass man Kohle verflüssigen kann. Also allein das ist mir komplett neu.
Ja.
Wahrscheinlich wieder auch so richtig offenbare hier meine Bildungslücken, aber...
Nee, ich habe davon auch jetzt noch nie so in dieser Form gehört.
Man muss dazu auch wissen,
dass Deutschland zu dieser Zeit wenige Rohstoffe hatte, aber Kohle hatte Deutschland. Also
gerade im Ruhrgebiet halt, ne?
Genau, da war einfach viel vorhanden. In Leverkusen beginnt damals auch die Produktion von Buna, einem künstlich erzeugten Kautschuk, weil für die Reifen. Und tatsächlich ist es auch heute noch so, dass die meisten Autoreifen aus einer Weiterentwicklung von Buna hergestellt werden. Also auch nicht mehr Kautschuk aus Bäumen brauchen aus Südamerika, sondern eben das kann man irgendwie synthetisch herstellen alles. Und das sind jetzt die Lücken, die identifiziert worden sind. Ne? Also wir brauchen Reifen, wir brauchen Treibstoff. Und eine dieser Versorgungslücken ist die sogenannte Fettlücke.
Achso, ich dachte jetzt Bude.
Weil Deutschland konsumiert ungefähr 1,5 Millionen Tonnen an Fett im Jahr zu dieser Zeit, aber produziert selbst davon nur die Hälfte. Die andere Hälfte muss importiert werden.
Aber jetzt mal nachgefragt, Fett jetzt für industrielle Zwecke oder tatsächlich Fett für Lebensmittel irgendwie?
Alles.
Herstellung.
Alles. Also so. Es wird importiert zum Beispiel aus Südamerika, Leinöl, Sojabohnen, Walöl aus der Antarktis wird damals so importiert. Aha. Und alle diese Fette wird man ja wohl ersetzen können, ist die Maßgabe.
Okay, so aber das ist dann wirklich, also keine Ahnung, mit Leinöl kannst du ja genauso Holz behandeln wie dir Schnitzelbraten oder Trinken oder so. Ja.
Also man kann Fette herstellen aus Paraffinen und die Paraffine kannst du gewinnen wiederum aus der Kohlenstoffverflüssigung. Also da ist so ein synthetischer Weg, wie du von dem einen Kohlenstoff zum anderen kommst.
Okay, da bin ich jetzt tatsächlich einfach schon rausgeblendet gerade.
Gib mir meinen Sohn zurück! Bist du wieder da?
Ja, plötzlich wieder angeschaltet.
Also die Aufgabe ist jetzt, diese Fettlücke zu schließen. Und der Mann, der sich dieser Aufgabe annimmt, der heißt Arthur Imhausen. Arthur Imhausen, schlechte Nachricht zuerst. Wir wissen nicht so wirklich viel über den, wie der so war als Privatmensch, sondern eher so, als wie er war als Unternehmer. Aber man kann sagen, er liebt Chemie. Er ist seit seiner Kindheit fasziniert von Wissenschaft. Arthur Imhausen wird im Jahr 1885 in Gelsenkirchen geboren. Sein Vater hat ein Drogeriegeschäft, das ist Drogist. Also da spielt schon Chemie so eine kleine Rolle bei ihm, auch in der Familie. Familie und so. Die Mutter von Arthur ist Jüdin. Das wird später noch leider in dieser Geschichte wichtig. Und eben Arthur, der Sohn, ist total fasziniert von der Arbeit seines Vaters und findet Chemie super interessant. Und vor allen Dingen findet er Seifen sehr interessant und überlegt dann später in die Seifenproduktion zu gehen. Und er ist moralisch ganz schön flexibel.
Flexibel, also wie so ein Stück Seife ist der moralisch.
Der ist wie ein Stück Seife moralisch, genau.
Flitsch, flitsch, flitsch.
Er und ein Kumpel von ihm, also Clemens Stallmeier heißt der, der ist der Sohn von einem Brotfabrikanten. Die beiden wollen ein Business gründen. Ich stelle mir so ein bisschen Silicon Valley mäßig vor. Wir sind eben im Jahr 1911 und damals muss man sagen, wird die Chemie komplett auf den Kopf gestellt. Also die moderne Chemie beginnt eigentlich so wirklich zu dieser Zeit. Da geht es um Synthese von neuen Stoffen. Ich habe neulich gelesen, man hat bis ins Jahr 1800 eigentlich nur 8 Elemente gekannt. So wirkliche Naturelemente, sowas wie Blei oder Eisen oder so. Und dann innerhalb des 20. Jahrhunderts kommt man da auf mehrere hundert. Ja, ah, also wenn du irgendein Periodensystem dir aus deinem Schulunterricht noch was vorstellst. Genau, Die beiden sind wirklich an der Cutting-Edge-Technology so dran von damals, nämlich Seife. Und sie erfinden sowas wie den ersten, ich würde mal sagen, Tide Pod des 20. Jahrhunderts, nämlich den sogenannten Waschball.
Ach geil! Da tun sie wahrscheinlich so Pulver rein oder
ja,
so.
Ja, genau.
So
Waschball.
Kleines Beutelchen.
Der soll sich selbst im Wasser auflösen eigentlich.
Ja.
So ein Ball aus Waschpulver, den du in die Waschmaschine tust, in der Trommel.
Voll.
Und dann löst er sich auf.
Voll smart. Also finde ich richtig fortschrittlich.
Ich auch, nur leider funktioniert das nicht so gut. Ja, ihr kleines Startup ist so ein bisschen am Straucheln, aber Imhausen gibt nicht auf, entdeckt immer neue Geschäftszweige und dann hat er natürlich Glück, denn seine Chemiefabrik wird im Ersten Weltkrieg damals gebraucht von der deutschen Rüstungsindustrie und er stellt zum Beispiel Chemikalien für Sprengstoff her.
Okay.
Das ist dann plötzlich ein gutes Geschäft und das Unternehmen wird echt erfolgreich.
Ist das der erste Moment, wo er moralisch so ein bisschen switched? Oder wobei, wahrscheinlich hat man das damals nicht so hinterfragt, ne?
Also der Erste Weltkrieg hat man es nicht so hinterfragt. Mhm. Aber ich glaube, er ist moralisch da so ein bisschen seifig, weil seine 3 Brüder müssen an die Front und sterben innerhalb dieses Krieges, für den er die Munition und die Sprengstoff geliefert hat. In den 20ern hat er dann echt einen großen Erfolg. Er bringt ein bekanntes Waschmittel raus, Vata. Und auf einmal ist er einfach super erfolgreich angekommen. Und so hätte es jetzt immer weiterlaufen können. Irgendwie so eine erfolgreiche Geschichte eines mittelständischen Unternehmens. Wenn da jetzt nicht die Nazis an die Macht gekommen wären. Die machen nämlich die sogenannte Fettlücke aus. Und Arthur sagt, I can help with that.
Ich liebe einfach die Fettlücke.
Ich habe es auch in meinem Skript hier, das ist mir in meinen Notizen immer fett markiert, immer in All Caps.
Die Fettlücke.
Die Fettlücke, ja, geil. Weil ich das Wort einfach sehr, sehr mag. Und Arthur denkt sich zu der Zeit halt, okay, ich weiß aus meinen Forschungen mit Seife und mit Synthese in der Chemie, dass man eigentlich alles synthetisieren kann. Ich finde einen Weg, wie man aus Kohle Butter machen kann. Ich würde aber jetzt gerne, bevor ich nochmal die Geschichte ein bisschen vorantreibe, mal kurz über die Chemie an sich sprechen. Also wie geht das? Wie macht man aus Kohle Fett? Wie soll das funktionieren?
Das ist einfach in meinem Kopf. Gut, ich verstehe nichts von Chemie natürlich. Surprise. Aber ich verstehe nicht, wie man aus etwas sehr Trockenem etwas sehr Fettiges machen soll. Das kann nicht funktionieren so.
Okay. Schauen wir jetzt mal. Ich würde gerne an der Stelle mal unseren Experten vorstellen, der so ein bisschen dich in das Zauberreich der Chemie mit reinnimmt und so ein bisschen erklärt, wie das mit der Synthese eigentlich funktioniert.
Also unsere Welt besteht aus Chemikalien und wenn man chemisch nur genügend gut synthetisieren kann, dann kann man mit riesig viel Aufwand ziemlich viel wirklich künstlich herstellen. Also ich habe Kollegen, die sagen, ich kann ihnen aus nix, also aus Basischemikalien, einen guten Riesling synthetisieren.
Wow, Christian, das ist ja eigentlich, mir war das irgendwie nie so bewusst, obwohl man es ja sich eigentlich denken kann, aber das ist ja wie Zauberei.
Das ist wie Zauberei.
Krass.
Ich bin komplett fasziniert gewesen von unserem Experten für heute. Es ist Ferdi Schüt und er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung.
Das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung ist das Institut, wo vor nun fast 100 Jahren die Fischer-Tropsch-Synthese erfunden worden ist.
Ja, die Fischer-Tropsch-Synthese, Das ist das, worum es in dieser Folge eigentlich geht. Es ist so, für alle, die jetzt irgendwie mal kurz rechts ranfahren wollen, in dem Auto mal Wikipedia aufmachen, da kann man sich das mal anschauen. Das ist das Geheimnis hinter der Nazi-Butter, die Fischer-Tropf-Synthese. Und tatsächlich, Ferdi Schüth, unser Experte für heute, arbeitet genau an diesem Institut, an dem die erfunden worden ist. Also die Grundlagen für das, um das es heute geht. Das gibt es auch heute noch, das Institut in den 30ern, heißt das Institut, das Mülheimer Institut für Kohlenforschung. Und hier wird einfach alles Mögliche mit Kohle, mit Hilfe der Chemie gemacht. Und du hast eben gesagt, ich wusste gar nicht, dass man aus Kohle Treibstoff machen kann. Darum geht es bei dieser Fischer-Tropsch-Synthese.
Okay.
Das kannst du damit herstellen.
Das war auch wahrscheinlich nötiger als Butter, also die Fettlücke, oder? Genau, also Treibstoff nehme ich mal an, Prio 1.
Ja, genau.
Fettlücke, Prio 5 oder so.
Und tatsächlich war das damals so, diese Synthese, die hat die größten Träume der Forschenden irgendwie beflügelt, weil man hat sich gedacht, okay, vielleicht können wir auch einfach Kohle in Brennstoffzellen direkt in elektrische Energie verwandeln. Das ist wie Alchemie. Man kann aus einem Ding was komplett anderes machen und hat am Ende irgendwie einen geilen Riesling. Oder so.
Ja, genau.
Das ist wirklich crazy. Das ist jetzt so die wissenschaftliche Grundlage. Die Hintergründe in dieser Zeit in den 30er Jahren sind aber immer noch Judenverfolgung, Verfolgung von Minderheiten, Rüstungsindustrie blüht auf, Kriegsvorbereitung der Nazis und so weiter und so fort. Und in diesem gesellschaftlichen Klima sagt Imhausen, ja, liebe Nazis, ich helfe euch, diese Fettlücke zu schließen und ich will das mit der Fischer-Tropf-Synthese machen. Nämlich, es gibt so einen Abfallstoff bei diesem Verfahren, bei dem Fischer-Tropf-Verfahren, Gatsch. G-A-T-S-C-H. Gatsch. Das ist so eine Art Brei, der übrig bleibt, wenn man Kohle verflüssigt. Und damit kannst du eigentlich nichts anfangen. Das ist total unnütz.
Das ist einfach Gatsch. Ich finde, das hat auch so einen Namen.
Ja.
Also, oder? Ja. Gatsch, das spricht doch.
Ja.
Ich bin einfach Schlatsch.
Genau.
Man hätte es auch Schlatsch nennen können oder Flatsch.
Genau. Und da hast du einfach sehr, sehr viel davon. Man hat bisher rausgefunden, was man das nutzen kann, auch in den 30ern schon. Man kann da zum Beispiel geil Kerzenwachs draus machen.
Aus Gatsch.
Aus Gatsch. Aber kein Mensch braucht so viele Kerzen, ne?
Ja. Weißt du, was witzig ist, finde ich? Das ist so ein Wort, wo du dir sofort vorstellen kannst, was für eine Konsistenz das hat. Ich habe das vor mir. Du sagst Gatsch.
Ja.
Und ich weiß, was du meinst.
Ja.
Es ist irgendwie so wie so ein kleines Häufchen, was so ein bisschen Fäden zieht und so gatschig ist halt.
Total. Und Imhausen, das muss man wirklich sagen, hat jetzt irgendwie einen Weg gefunden, aus dem Gatsch, weil er arbeitet ja immer noch an einer Seifenfabrik, ein Reinigungsmittel zu machen. So.
Ah, mit Gatsch kann man auch so Oberflächen polieren.
Genau,
oder so.
kannst du
ein Auto mit Gatsch richtig aufgemöbelt.
Genau. Und unser Experte hat gesagt, das war eine echte Leistung von ihm, das rausgefunden zu haben, wie man aus diesem Müll eigentlich noch was machen kann, wenn man noch was von hat.
Mhm.
Und diese Entdeckung ist der Grundstein für, hey, ich habe dieses Gatsch, ja, daraus kann ich geil Seife machen. Aber vielleicht kann man da ja mit noch mehr machen. Warum nicht was zu essen? Warum nicht irgendwie geile Gatsch-Butter?
Ich glaube, weil es Gatsch heißt, das kann man also.
Das ist schon eklig, ne?
Ja, das will man nicht essen.
Ich würde aber trotzdem gerne nur kurz irgendwie so die Bedeutung von dieser Entdeckung irgendwie klar machen, weil ich finde es wirklich faszinierend, dass man aus einem Stoff wirklich was anderes machen kann. Tatsächlich wird dieses Fischer-Tropsch-Verfahren auch heute wieder versucht anzuwenden, um den Klimawandel aufzuhalten tatsächlich. Darin forscht jetzt unser Experte zum Beispiel, Ferdi Schüth.
Man kann Fischer-Tropsch auch nutzen, wenn man genug Energie zur Verfügung hat, um aus CO2, also das Kohlendioxid, was uns stört, was unseren Klimawandel hervorruft, aus CO2 einen Kraftstoff zu machen. Das heißt, spinne mal jetzt, im Moment ist das noch zu teuer, aber da wird sehr ernsthaft dran gearbeitet.
Ich finde es eigentlich wirklich cool, dass wir heute noch an so einem Verfahren, was vor 100 Jahren im Ruhrgebiet erfunden wurde, dass wir das versuchen zu nutzen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Finde ich interessant. Aber okay, ich sehe schon, du willst deinen Sohn zurück, du willst zurück an die du willst zurück zu Arthur Imhausen. Also, er hat jetzt irgendwie die Idee, das muss man doch irgendwie umsetzen können in was anderes. Also beginnt die Forschung und er ist da in seiner Seifenfabrik und er bekommt einfach literweise Gatsch geliefert. Und er packt dieses Gatsch in eine Zentrifuge und dann reinigt er das und dann leitet er das durch so ein komplexes System aus Röhren und Tanks und dann kommt wieder so ein Brei raus und dann packt er noch ein bisschen Kobalt dazu. Und dann macht er irgendwie Seife draus und diese Seife muss gereinigt werden. Und wenn diese Seife mal da ist, kann er aus dieser Seife Rohfettsäure machen. Und mit dieser Rohfettsäure, da ist Glycerin drin, daraus kann man dann wiederum vielleicht ein Butter machen.
Fette, Öle, Butter ist chemisch alles eng miteinander verwandt. Und je nachdem, wie jetzt die Fettsäuremoleküle, die da dranhängen am Glycerin, im Detail sind, werden das flüssige Fette, so wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, das werden feste Fette wie Butter, das werden feste Fette wie Margarine, das werden Halbfette, das werden diese glänzenden Dinger wie heißt das Zeug, Palmin oder Biskin, diese Bratfette, chemisch alles eng miteinander verwandt, Glycerin mit 3 Fettsäuren dran. Und wenn der Imhausen dann feststellte, naja, ich habe Fettsäuren, Glycerin kriege ich auch irgendwo her, dann kann ich ja eigentlich synthetische Fette machen.
Also erstmal ganz kurz, wenn man Fettsäuren herstellen kann, dann kann man da einfach Glycerin dran packen und dann hat man eine Art von Speisefett. Mhm. Und das funktioniert. Das Ergebnis ist so eine weiße, wächserne Masse, die nach gar nichts schmeckt und riecht.
Und damit kann ich braten.
Also so Biskin oder so.
Ja, ja, genau.
Kennt man ja so ein bisschen. Oder das, was man in die Fritteuse macht. Also
das ist ja auch einfach nur Fett, das wirklich genau. Einfach...
Das schmeckt auch ja nichts.
Null Flavor, ne? Hat, genau.
Hier, ich habe ein Bild von damals aus dieser Fabrik von Arthur Imhausen. Das ist einfach so ein Mann in einem weißen Kittel, dann irgendwie jemand im Anzug. Ich nehme an, das ist Arthur Imhausen und eine Chemikerin. Und die stehen vor einem riesigen weißen Fettklops und packen den in so eine Pfanne.
Ah, das ist ein Fettklops. Stimmt, das ist riesig. Deswegen denkt man, das ist irgendwie ein Stück Stein oder so.
Ja, ich dachte Styropor zuerst.
Also, ah ja, stimmt, weil es so weiß ist, ja, und so bröckelt. Und daneben, es ist lustig, weil die tun das in der Pfanne und daneben liegen 2 Eier. Die wollen sich jetzt ein schönes Ei rausbraten dann.
Ja, klar.
Um zu gucken, ob man das als Fett auch zum Kochen nehmen kann, oder wie?
Ja, genau.
Geil.
Also, er hat ja eben gesagt, es schmeckt nach nichts.
Ja.
Aber Geschmack ist ja eigentlich auch nur Chemie.
Ja.
Alles, was er jetzt ein bisschen braucht für den Buttergeschmack, ist Diacetyl, Salz und Beta-Carotin als Farbstoff. Mhm. Und fertig ist die Seifenbutter aus Kohle.
Das ist krass, geil. Oder? Ja, aber wie cool, ne? Also, dass sowas möglich ist. Krass.
Also er hat diesen Durchbruch dann 1937, 38 ungefähr, also ein Jahr vor Beginn des Krieges, geht damit zu den Nazis und sagt, schaut mal her, was ich gemacht habe. Und die so, boah, geil.
So ein Riesenklops.
Geil.
Buddha.
Ja, und jetzt muss er eigentlich nur schaffen, das im großen Stil zu produzieren. Auch da hat er Glück, er findet schnell starke Partner, also zumindest zu der Zeit starke Partner. Er hat Hugo Henkel, den Erfinder von Persil und die damals größte deutsche Chemiefirma, IG Farben. 1936 gründet er zusammen mit diesen Leuten, also mit IG Farben und Henkel, die deutschen Fettsäurewerke, um mit den neuen Verfahren die Welt zu verändern.
Aha.
Es ist die Frage, wo ist denn jetzt so der Fail? Woran scheitert das denn? Der Fail ist nicht in dieser Folge, dass er es nicht hinkriegt, sondern eigentlich das ganze Unternehmen ist ein kompletter Fail. Da komme ich gleich zu. Ich würde eher sagen, kennst du die Szene aus Austin Powers, wo der Typ so langsam von einer Dampfwalze überrollt wird? Er steht aber eigentlich so 50 Meter noch weit weg und sagt so, nein! So ungefähr ist es. Also die Geschichte wird jetzt einfach immer nur schlimmer und schlimmer. Aber für Imhausen, aus seiner Perspektive, voll der Erfolg.
Okay.
Voll geil.
Okay, ich bin gespannt.
Imhausen sagt jetzt, hey Leute, die deutschen Fettsäurewerke, wir kriegen es hin, die Fettlücke zu schließen. Und er geht bis ganz nach oben, also bis zu Hermann Göring und sagt, Hermann Göring war damals Chef eigentlich der deutschen Wirtschaft, kann man sagen. Mhm. Das wurde ja alles Mögliche wurde verstaatlicht und Hermann Göring war dafür zuständig, diese staatlichen Betriebe zu koordinieren oder beziehungsweise kriegsbereit zu machen. Jetzt gibt es aber ein Problem, nämlich seine Mutter ist Jüdin, also Imhausen ist eigentlich Halbjude.
Mhm.
Und Hermann Göring sagt aber, weil er so wichtig findet, diese Fettlücke zu schließen, wenn der Mann die Sache wirklich erfunden hat, dann machen wir ihn zum Ari. Und tatsächlich, Imhausens jüdischer Background ist ab da kein Problem mehr für die Nazis. Auch seine Kinder werden jetzt alle zu Voll-Ariern. Also er hat jetzt einen lückenlosen arischen Pass. Und tatsächlich führt das auch zu Problemen im Privaten, die er aber relativ entspannt sieht anscheinend. Also sein Freund Clemens Stallmeier will ab da nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als er sagt, okay, ich schlag mich voll auf die Seite der Nazis und lass mich hier sogar arisieren. Aus Imhausens Perspektive, ich würde mal sagen, ein klarer Win, ne? Gute Geschäftsbeziehungen und er schützt seine Familie noch vor Verfolgung.
Was ist denn mit der Mutter, wenn die doch Jüdin war?
Also ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt noch lebt, weil er ist ja 1885 geboren, ist Anfang 50, irgendwie seine Mutter ist vielleicht dann so 70 oder 80 oder so. Aber ich weiß, dass diese, ich sag jetzt mal, Arisierung seines Passes auf die ganze Familie geht, auch auf seine Eltern.
Okay.
Also schon mal ein Problem jetzt gelöst. Mhm. Er darf das jetzt produzieren, er wird jetzt Teil der Kriegswirtschaft damit. Aber es ist die Frage, darf man oder kann man diese Gartsch-Butter überhaupt essen? Ist das eigentlich ein geiles Produkt? Wie könnte man das denn jetzt rausfinden? Wie würdest du das machen?
Ja, also was ich mir halt vorstellen kann ist, also ich will ja testen, ist das gesund oder macht, oder ist das, oder was will ich testen? Also nicht gesund, sondern...
Du willst eigentlich testen, sterben Menschen dran?
Genau, das meine ich. Also, und dann, aber ist ja die Frage, ist das nicht eher eine Langzeitstudie, weil man sagt, die Schäden sind halt klein, aber doll und nach 40 Jahren bemerkt man erst, was die Butter vor 40 Jahren mit einem gemacht hat. Das heißt, weiß ich jetzt nicht, ob so eine Fallstudie schlau wäre, wo man sagt, man nimmt, keine Ahnung, 20 Leute und gibt das denen und guckt mal 40 Jahre später. Aber, also wir spielen halt im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, deswegen kann ich mir vorstellen, was passiert ist.
Genau, also die haben das
ich möchte es aber nicht aussprechen.
Im KZ Sachsenhausen an 6000 Menschen getestet. Genau. Niemand von denen passiert was anscheinend, aber es gibt einfach Menschenversuche.
Ah, schrecklich.
1939 wird es dann zugelassen, die Butter, und seine Fabrik produziert bis zu 2000 Tonnen Butter dann im Jahr. Man kann es auch im Supermarkt oder im Laden damals kaufen und unter dem Markennamen Prima Margarine.
Prima Margarine, in Klammern, warum haben sie es nicht einfach Gartsch genannt? Ich finde es irgendwie geiler. Bisschen Gartsch aufs Brot.
Große Teile dieser Nazi-Butterproduktion, so nenne ich das jetzt mal, gehen aber auch an die deutschen U-Boote, weil diese Butter ist, weil natürlich nichts Natürliches drin ist, sehr lange haltbar und muss nicht gekühlt werden.
Und Fett hält einen lang am Leben, gibt viel Energie wahrscheinlich.
Das genau, ist wahrscheinlich aber auch nicht so lange, weil die meisten U-Boot-Besatzungen, also Menschen in U-Booten sterben im Krieg nach 60 Tagen, ist so der durchschnittliche
Lebenserwartung. Das ist die U-Boot-Statistik.
Das
ist ja krass.
Es ist aber so, es wird einfach noch schlimmer jetzt, Anna, weil die Frage ist so ein bisschen, okay, wir wissen, es ist nicht tödlich, ist es denn eigentlich gesund? Sollte man das essen? Und ich würde mal sagen, nein, beziehungsweise gibt es auch eine chemische Antwort drauf von unserem Experten.
Das Problem, was Imhausen nicht lösen konnte, die natürliche Butter, und das liegt daran, wie unser Körper oder der Metabolismus von Pflanzen und Tieren, die Fette erzeugen, funktioniert. Das heißt, der Imhausen hat synthetische Fette gemacht, die aus gradzahligen und ungradzahligen Kohlenstoffketten bestehen. Die natürlichen Öle und Fette bestehen immer aus gradzahligen. Und das bedeutet, dass natürlich auch die Organismen, die dann mit diesen Fetten irgendwas anfangen sollen, mit ungradzahligen Kohlenstoffkettenlängen gar nicht gut umgehen können. Das ist nicht Teil unseres Metabolismus.
Kurz nochmal die nicht chemische Zusammenfassung dessen, was Ferdi Schütötzer erzählt. Diese synthetischen Fette können vom Körper nicht auf dieselbe Art aufgenommen und aufgebrochen werden. Der Körper merkt einfach, das ist nicht etwas, was in der Natur so vorkommen sollte. Ja? Oder jetzt mal anders gesagt, du kannst keine Kohle essen. Also klar, es gibt irgendwie so Aktivkohle und irgendwie SOS-Kohle-Tabletten gegen Durchfall und
ja,
so.
Ja, eben.
Aber die werden aus Torf und pflanzlichen Dingen gewonnen.
Also da geht man nicht irgendwie zum Tagebau und sagt, ich hätte gerne hier, tu mal in meinen Notfallkoffer so ein Schäufelchen rein.
Nee.
Ich habe gerade Durchfall, ich nage das zu Hause.
Auch als diese Aktivisten letztes Jahr diesen RWE-Tagebau besetzt haben in diesem Tunnel.
Die hatten alle nur Durchfall.
Die haben sich auch nicht dahingesetzt und haben so Kohle aus dem Boden gesnackt. Also es gibt aber tatsächlich auch langfristige Tierversuche für die Kohlebutter. Und bei denen kam raus, dass das nicht unbedingt ein sicheres Produkt war. Also die Tiere hatten Nierenschäden und ihre Knochen waren dekalzifiziert.
Ach ja, krass.
Und es gab Anekdoten darüber, dass Hunde das nicht gegessen haben. Also Hunde so,
so ich weiß es besser.
Genau, das kannst du gerne irgendwie essen. Aber wie gesagt, das hat man irgendwie nicht mitgekriegt. Die Lebenserwartung von KZ-Insassen und von Soldaten war einfach zu kurz, um diese Langzeitschäden. Es ist echt schwierig, aber genauso ist es, das auszusprechen, aber es ist genauso. Und ich habe ja eben schon gesagt, wer da noch so beteiligt war, ne? Also IG Farben, auch da, wie klingelt's da?
IG Farben, was ist das denn heute?
Also IG Farben war damals der größte deutsche Chemiekonzern.
Ja.
IG Farben hat damals das Zyklon B für Auschwitz auch produziert. Ja. Aber für Imhausen, so jetzt mal in seine Perspektive, wir nehmen die ganze Zeit die Perspektive der Menschheit und der Gesellschaft ein. Und für die ist es einfach nur so, what the fuck are you doing?
Ja.
So aus heutiger Perspektive.
Ja, klar.
Aber für ihn, aus seiner ganz persönlichen Perspektive, lohnt sich das jetzt erstmal total. Weil er verkauft seine Kohle überall hin.
Seine Butter.
Er verkauft seine Butter überall hin. Er wird erfolgreich, ein reicher Mann. Und er stellt jetzt nicht nur Butter her, sondern auch Schmierfette, Öle, Reinigungsmittel fürs Militär und Zivilgesellschaft.
Weil das dachte ich mir halt, weil wenn du es nicht essen kannst, dann gibt es ja 3000 andere Möglichkeiten, wo Butter oder wo Fette einfach gut gebraucht werden.
Ja. Niemand muss das essen.
Nein.
Tatsächlich erkauft er sich aber seinen Reichtum, beziehungsweise das wird sich mit dem Leid der Bevölkerung erkauft. Also jetzt nicht nur mit dem Leid der Menschen, die in U-Booten oder in KZs sitzen, sondern auch der deutschen Bevölkerung. Denn diese leidet darunter, dass so gewaltige Mengen Kohle für den Krieg gebraucht werden. Ich habe ja eben schon ganz am Anfang der Folge gesagt, es ist alles rationiert und es geht eben drauf für solche Produktionen.
So eine Quatschscheiße dann am Ende.
Genau. Und Menschen versuchen sich auch irgendwann selbst zu helfen, indem sie Kohle klauen. Und es wird so ein großes Ding in Nazi-Deutschland, dass 1942 sogar ein Brettspiel rauskommt. Das heißt Jagd auf den Kohleklau.
Nein.
Zu einer Zeit, wo gar keine Spiele mehr produziert werden dürfen, wegen Ressourcenknappheit, also ja. Spielkarten. Da darf alles nicht mehr produziert werden. Aber ein Spiel, das davor warnt, Kohle zu klauen... Das wird noch produziert. Ich hab
so ein kleines Bildungsgame quasi, oder?
Ich habe das Spielbrett für dich mitgebracht.
Geil.
So sieht es aus.
Also ein klassisches Brettspiel mit Start und Ziel und Ereignisfeldern irgendwie in der Mitte, ne?
Genau.
Also.
Und auf den Ereignisfeldern sind dann so Sachen drauf, wenn du da drauf kommst. Dinge, die man machen kann gegen den Kohleklau, beziehungsweise um das Deutsche Reich ein wenig energieeffizienter zu machen. Und ein paar dieser Sachen hat man auch irgendwie in den letzten Jahren, als bei uns das Erdgas-Ding, auch nochmal gehört. Zum Beispiel, wenn du aufs Feld 4 kommst, da steht da Kohleklau, geht ins Zimmer, dreht Licht im Flur aus, gut so, vor auf 12. Oder du kommst irgendwie auf Feld 15, da steht Kohleklau, so heißt diese Figur, lässt zu viel Wasser in die Badewanne, das liebt er. So, das ist halt so.
Geil, und das ist dann so ein Fail.
Genau, ja. So wie Kretschmer, der uns vor ein oder zwei Jahren gesagt hat, wasch doch bitte mal mit Waschlappen oder so.
Genau,
ja.
Genau.
Reicht doch. Fand ich irgendwie total witzige Side-Story irgendwie in diesem Ding, dass so Energiebewusstsein, Effizienz, eben weil so viel umgesetzt werden musste für diese fucking Nazi-Butter. Also ich habe eben schon gesagt, 2000 Tonnen hat er so im Jahr produziert. Kurze Side-Note, wie viel Kohle braucht man für 2000 Tonnen Butter? Man braucht für eine Tonne Butter 7 Tonnen Kohle.
Oh.
Das heißt, er braucht
14.000,
ja.
Okay, und die Leute frieren, wie bescheuert.
Ja, jetzt zu unserem guten Arthur. Das Kriegsende übersteht er auch gut. Die Kohlebutterfabrik in Witten, die wird nicht zerstört. Die britischen Soldaten, die da reinkommen, finden dort noch so einen riesigen Glopsch von Butter, der einfach so in diesem Raum einfach ist. So, hier ist die Butter.
Also, die Deutschen sind verrückter, als wir dachten.
Und tatsächlich gibt es nach dem Krieg auch Forderungen, die Butterproduktion wieder aufzunehmen. Zum Beispiel gibt es im Spiegel einen Artikel aus dem Jahr 1947. Da wird sein Fahrer zitiert, Arthur Imhausens Fahrer.
Okay.
Und der sagt, der Chauffeur Arthur Imhausens, der sich ebenso wie sein Seniorchef runder Backen und einer gesunden Gesichtsfarbe erfreut, verriet, dass er gar keine Butter mehr isst und sich an die 100-Gramm-Grenze nie gehalten hat. Dünnpfiff oder auch nur Bauchschmerzen haben wir nie gehabt. Weil er ist eben nur die Kohlebutter, Gatschbutter. Aber aus diesem Vorhaben wird einfach nichts, weil eben, wenn du mal wirklich den Taschenrechner anwirfst, kommt eben raus, huch, ich brauche ja für eine Tonne Butter 7 Tonnen Kohle. Mhm. Das kann ja nicht geil sein. Ich habe übrigens für die Folge auch versucht auszurechnen, wie der CO2-Fußabdruck von so einem Pfund Butter ist. Und das Ergebnis war...
Von normaler Butter jetzt nee,
Kohlenbutter. Es war 11,35 Kilogramm. Pro Pfund.
Mhm.
Und dann habe ich geschaut, wie viel hat denn eine normale Butter? Normale Butter 23 Kilogramm CO2 pro Pfund.
Doppelt so viel.
Ja, aber was ich nicht berechnet habe in meiner Rechnung ist, du musst die Kohle ja irgendwie dahin schaffen, die muss erstmal abgebaut werden und so weiter. Ich habe nur den reinen Brennwert jetzt mal berechnet. Es wird viel höher sein, aber ich fand es irgendwie trotzdem funny. Naja. 1951 stirbt Imhausen als ausgezeichneter industrieller Chemiker und es gibt nie eine Aufarbeitung dessen, woran er beteiligt war. Und an dieser Stelle könnte die Geschichte jetzt vorbei sein, wenn nicht seine Nachfahren genauso merkwürdig weitergemacht hätten und schlussendlich dafür auch bestraft wurden. Ein allerletzter Exkurs, wir machen nämlich einen Zeitsprung in die 80er Jahre jetzt, da wird Imhausen Chemie geleitet von Jürgen Hippenstiel Imhausen, genannt Hippie. Und Hippie ist so ein Geschäftsmann, internationaler Tunichtgut. Der hat Arthur Imhausens Enkelin geheiratet. Und 1989 kommt durch einen Bericht der New York Times raus, der gute Hippie hat Deals gemacht mit dem libyschen Diktator Muammar Gaddafi.
Ach.
Imhausens Chemie hat nämlich seit Mitte der 80er, also sogar noch nachdem die USA Militärziele in Libyen angegriffen haben, geholfen, eine Anlage in Rabita zu bauen, um Giftgas herzustellen, unter anderem Sarin.
Nee.
Ja, und damit hat Gaddafi in den 80er Jahren ein Arsenal aus chemischen Waffen aufgebaut. Und Epi hat dann erstmal alles dementiert. So, Giftgas, never. Geht gar nicht, ja. Und dann wird ein Haftbefehl erlassen. Er taucht unter, wird festgenommen und muss mehrere Jahre in Haft. Und nicht nur das, während er so in Haft sitzt, kommt noch raus, dass er mehrere Jahre im Designer-Drogenmilieu gearbeitet hat. Und er hat den Amerikanern zum Beispiel 660 Kilogramm Piperonmethylketon verkauft. Daraus lässt sich MDMA und Ecstasy einfach herstellen.
Das ist aber das krasseste Chemiker-Vorurteil, oder?
Ja.
Das Klischee so. Weil sobald du ins Labor gehst, du machst halt irgendwie das, was du machen sollst und nebenbei machst du immer noch ein bisschen Drogen.
Ja, genau. Ja, einfach so der Heisenberg Deutschlands.
Ja. Ja, oh Mann.
Ja, aber das ist dann jetzt wirklich in den 80er Jahren das Ende von Imhausen Chemie. Das Unternehmen, das gegründet wurde von jemandem, der eigentlich immer Seife herstellen wollte, den Waschball, endet dann in einem Giftgas- und Ecstasy-Skandal. Also die Nazi-Butter-Geschichte endet dann irgendwann in den 80ern.
Crazy. Ich finde, das wäre eine geile Frage für so eine Quizshow irgendwie im Fernsehen. Was hat Nazi-Butter mit Gaddafi gemein? Und dann, Elton, na, was sagst du?
Ja.
Unser großer Traum ist es, bei Wer weiß denn sowas mal mitzumachen. Weil es gibt ja einfach viele Überschneidungspunkte. Ne? Sind wir ehrlich,
ja.
Darwin gefällt, das ist gemacht dafür, dass es bei Wer weiß denn sowas mal auftritt. Und wir hatten uns das so überlegt, liebe Redaktion von Wer weiß denn sowas. Wir würden das auch alles organisieren und einfädeln, da müsst ihr gar nichts mehr selber machen.
Ich fahre auch mit dem Auto oder selbst hin.
Ich fahre da selber hin. Ich nehme mir auch meine eigenen Butterbrote mit.
Ja.
Und der Christian wird ins Team von Elton gehen, weil der ist mir ein bisschen zu streng. Also das, ich habe da Angst vor Elton, muss ich sagen. Und ich gehe zu Bernhard ins Team. Und dann machen wir auch so Jokes mit Kai Pflaume. Also ich verspreche euch.
Ist auch besser vom Bild her, weil ich nehme Hoeker, würde schon ein bisschen weird aussehen.
Ja, das ist der, weil er so, genau, weil er auch ein bisschen kleiner ist.
Ja.
Genau, deswegen neben Elton, du ziehst auch ein lustiges Shirt an mit einem Spruch drauf oder einem Band-T-Shirt, ne, damit ihr auch so matcht. Und dann mache ich so Jokes, wo dann Kai Pflaume immer immer so lacht. Also, wir sind Garanten der guten Unterhaltung, der guten 18.30 Uhr Unterhaltung, wann das immer läuft. Und erzählen natürlich viele lustige Anekdoten aus unserem Podcast und ladet uns ein.
Genau. Wenn hier jemand zuhört, der auch nur der Cousin vom Cousin von jemandem ist, der in dieser Show arbeitet, bitte bringt uns da rein.
Spread the word.
Ohne Scheiß, ich will wirklich gerne bei Wer weiß denn sowas dabei sein.
Ich kann, also danach können wir eigentlich auch, also nicht, dass wir jetzt danach aufhören würden, aber danach habe ich viel geschafft, was ich in meinem Leben jemals schaffen wollte.
Ich will einmal dabei sein, wenn bei Wer weiß denn sowas diese komische Nachdenkmusik kommt und alle fangen an auf die 1 und auf die 3 zu klatschen. Ich habe jetzt auf die 2 und 4 geklatscht. Ist ja falsch.
Nein, auf die 5 und 8. Hui!
Ja.
Also ihr merkt, wir fehlen da.
Ja.
Das war die beste Sendung des Jahres.
Ja, und vielleicht ist auch das auch eine Frage an unsere Community. Ich würde nämlich gerne wissen, in welcher Fernsehshow sollten wir uns noch als Kandidaten und Kandidatinnen bewerben? Also das kann gehen von das perfekte Dinner bis zu
Daheim ist daheim, Auftritt von einem Podcaster.
Boah.
Da gab es auch neulich sowas, dass die irgendwie Podcast-Unterricht machen wollten oder so.
Ja, ja.
Da kommt einfach Christian Alt.
Hast du natürlich geschaut, ja klar.
Ups, habe ich gehört von Freunden.
Ja.
Deswegen, also da würde ich auch gerne mal auftreten.
Was passiert denn nächste Woche, Anna?
Nächste Woche, Christian, erzähle ich dir mal wieder eine Betrüger-Story, weil die gehen immer. Der Betrüger, von dem ich dir nächste Woche erzähle, hat eine so dumme Idee, dass sie zu einem der sensationellsten und längsten Gerichtsverfahren in der Geschichte Englands münden wird.
Darwin gefällt es, ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Dennis Kogel. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Slalecek.
Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.